Herzlich willkommen zu unserem Podcast What Matters Most mit Thorsten und René.
Mit spannenden Stories aus Sport und Business. So, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Schön, dass du da bist und wir sind heute in Gera Langenberg zu Gast bei Dr. Konrad Smolinski. Und wenn ihr die Vita von Konrad lest, dann glaube ich, kommen wir hier auf mindestens 3 Stunden, aber keine Angst, so lange wird es nicht werden. Sportwissenschaftler, Sportpsychologe, hat Philosophie studiert, Psychologie studiert, arbeitet mit ganz vielen Spitzensportlern, vor allem auch was die mentale Stärke betrifft, mit vielen Unternehmern, ist als Coach. Ja, du machst sehr viel, Konrad. Als allererstes mal schön, dass wir da sein dürfen und danke für deine Zeit.
Vielen, vielen Dank, dass ihr hier seid und dass wir uns zusammen austauschen dürfen.
Gern. René ist auch mit da?
Natürlich.
Da vielleicht mal die neueste News. René, du bist auf Krücken gekommen und dein Kreuzband.
Ja, ich habe Fußball gespielt, das, was man eigentlich nicht machen sollte als Spitzensportler, zumindest nicht als Radsportler. Ja, ich habe mir das Kreuzband gerissen, bin jetzt schon in Behandlung. Das ging Gott sei Dank durch Vitamin B, wenn man die Ärzte ganz gut kennt und die Physiotherapeuten ganz schnell, dass ich jetzt schon in Behandlung bin. Und ja, wird sich ein bisschen hinziehen, aber es ist halt einfach so. Also Laufen wird die nächsten Wochen und Monate erstmal ausfallen müssen.
Genau, geplant war, Konrad, eigentlich, dass wir zusammen eine Runde laufen und aufnehmen, ne? Weil du ja auch Ultraläufer noch bist. Am besten stellst du dich mal selber vor. Unser Thema ist ja immer What Matters Most. Was ist dir wichtig? Wie bist du zu dem Thema Sport gekommen? Wie bist du dorthin gekommen, wo du heute eigentlich bist? Und ja.
Ja, für die Zuhörer natürlich immer interessant, so ein bisschen der Werdegang. Wo komme ich her? Ich bin Erfurter Jung, sage ich immer so ein bisschen wie Yvonne Carterfeld und Clouseau. Aber ich bin dann in Neudietendorf aufgewachsen, da wo der Aromatik herkommt, an der A4 zwischen Arnstadt, Gotha und Erfurt. Und habe eigentlich eine ganz, ganz normale Kindheit und Jugend gehabt, wo ich auch im Nachhinein meinen Eltern sehr dankbar bin, weil die haben mich sehr, sehr offen und freizügig erzogen. Ich hatte jede Freiheit, bin Einzelkind, muss ich dazu sagen. Und es war nie so dieser Leistungsdruck, Leistungsgedanke vom Elternhaus aus. Dann so, ja, Jahrgang 81 bin ich, wo dann die Wiedervereinigung war, kam dann mal das Sportgymnasium Erfurt, die wollten dann, wie das so ist, dann erstmal ihre Hallen füllen und haben wirklich dann relativ stark da auch nachgefragt, ob ich da nicht in den Laufbereich gehen möchte. War aber damals noch recht verspielt, im wahrsten Sinne des Wortes, vielseitig, sogar Fußball gespielt auf dem Dorf und ja, eigentlich viel gemacht, Basketball, da war dann so ein bisschen diese Zeit, Streetball ging dann los und dann haben wir da irgendwo die Parkplätze unsicher gemacht und Streetball-Turniere in Erfurt und Gotha gespielt, kann ich mich erinnern. Und ja, und dann habe ich aber gesagt, komm, ich, oder die Eltern vor allem, Junge, mach doch erstmal ein vernünftiges, normales Abitur, Gymnasium. Das fällt dir schon schwer genug. Konzentrier dich da drauf. Und ja, Leistungssport, muss man sagen, kommt von der Familie, vom Elternhaus halt gar nicht. Also da ist keine Erfahrung da und war kein Bezug dazu. Im Nachhinein für mich jetzt, natürlich mit meiner Sicht auch als Coach und Berater, fand ich das für mich sehr, sehr wertvoll. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht so in der Position und würde die Dinge so verfolgen, wie ich sie jetzt lebe. Das ist klar, man wird geprägt durch die Kindheit, durch die Jugend. Und ja, und dann ging das bei mir los. Ganz, ganz verrückte Geschichte. Ich habe auf dem Dorf dann Kumpels gehabt, die haben dann meine Simson gehabt mit 12 Jahren. Und dann habe ich mir auch vom Nachbar eine Simson besorgt und dann ist man mit dem Moped schwarz auf dem Feld gefahren. Ich habe am Feldesrand gewohnt und dann ging das los und dann hat der nächste Kumpel ein Crossmotorrad gehabt und dann wollte ich natürlich auch ein Crossmotorrad haben. Und dann sind wir da auch so ein bisschen erstmal illegal über die Felder gefahren und haben dann auch gemerkt, das ist nicht das, was man macht und auch nicht der sportliche Anspruch. Und dann bin ich wirklich in den Motocross-Sport reingegangen und war dann lange beim MC Gotha, Crossstrecke in Schwabhausen, aktiv. Und ja, wer Motocross schon irgendwo mal gesehen und gehört hat, ist eine unglaublich intensive Sportart. Ich würde behaupten, und jetzt werden viele Triathleten und Läufer und Radsportler gleich sagen, wie kannst du nur, du hast doch gar keine Ahnung, schimpfen. Aber ich behaupte, das ist so die komplexeste Sportart, die es gibt. Also die Jungs in der WM, die fahren da 2x30 Minuten. Mit Pulswerten so um die 95-98% der maximalen Herzfrequenz. Das ist theoretisch gar nicht möglich. Die Leistungsphysiologen jetzt unter euch und Laktatdiagnostikkenner, die würden sagen, nee, geht ja gar nicht, da habe ich ja Kreuzblick und kann da gar keinen Lenker mehr halten. Man geht davon aus, das ist wissenschaftlich gar nicht eins, noch nicht 100% belegt, aber dass durch den Adrenalin und durch die Stress- und Angstsituation einfach die Herzfrequenz so unglaublich ansteigt. Auf jeden Fall Motocross unglaublich intensiv. Herz-Kreislauf-System, Muskulatur, wo ich dann damals einfach auf regionaler Ebene eben auch erkannt habe, ich muss da zusätzlich was machen. Und da gab es das erste Mountainbike, da gab es die ersten Crossläufe. Und dann hat man vor allem gemerkt in der Schule, Sportplatz, 800 Meter Lauf, ist man losgelaufen, dann war niemand mehr da. Dann hat man sich umgedreht, war auch niemand mehr da. Und dann ja, hat man die Leute schon fast wieder überrundet innerhalb von zwei Sportplatzrunden. Also sprich mit der Pubertät und dann mit diesem intensiven Training des Motocrosses und so weiter, war das dann wirklich so, dass ich da eine unglaubliche Fitness aufgebaut habe und Freude am Ausdauersport gewonnen habe. Ja, und dann war es so, das war so der erste Dämpfer, dass meine Eltern, wie gesagt, keinen Bezug zum Leistungssport oder leistungsorientierten Sport gesagt haben mit 18 dann, als ich Abitur gemacht habe, Junge, Motocross ist ziemlich teuer und gefährlich, jetzt drehen wir dir mal einen Geldhahn ab und sagen, du musst da selber dein Motorrad finanzieren, wenn du es weitermachen willst und das Material und so weiter. Und dann bin ich ganz klassisch zur Bundeswehr und war damals ja noch Wehrpflicht und war auf der Henne-Kaserne in Erfurt. Und dann hatte ich Motorschaden und ja, dann war irgendwie, muss man sagen, Mädels, Disco, Auto interessanter. Und dann war die Sache mit dem Motocross relativ schnell gegessen. Aber die Fitness war noch da, beziehungsweise es hat sich dann verlagert wirklich ins Fitnessstudio und eben ins Laufen. Und da habe ich viel gemacht, habe dann schon als Student eben auch so Berlin-Marathon und solche Sachen als junger Bursch mitgemacht und habe dann irgendwann den Weg zum Triathlon gefunden. Hab da dann mich ausgetobt, 6 Jahre lang in Folge immer eine Langdistanz gemacht, so dieses Ironman-Rennen. Aber alles auf ambitioniertem Hobbyniveau. Und wenn ihr mich fragt nach eurem Motto des Podcasts, was mich ausmacht als Persönlichkeit, ich arbeite unglaublich gern mit Menschen. Ich bringe immer gerne Dinge zusammen und versuche Menschen irgendwie zu begleiten auf ihrem Weg und ihre Träume, Visionen irgendwo zu unterstützen. Und deswegen war es für mich, ich bin nicht so dieser Killer, der du manchmal sein musst, der nur sich sieht, sein Ziel und nichts anderes, sondern für mich war immer wichtig Familie, Ausbildung, meine Tätigkeit dann schon frühzeitig als Trainer, arbeiten mit Menschen und dann komme irgendwann ich und mache meinen Sport, so gut wie es geht, schon leistungsorientiert auch, aber eben nicht so dieser Fokus wie manche, dass man sagt, während des Studiums Vollgas, nur mein Leistungssport, alles andere links und rechts weg. Ich wollte immer schon Unternehmer sein und eben vieles aktiv gestalten können, beruflich und privat auch. Und deswegen, ja, das mal so als kurzer, doch längerer Abriss.
Und wie bist du dann zu dem Thema Sportpsychologie auch gekommen? Du hast ja, also ich habe das nur gelesen, haben wir uns noch ganz Stück unterhalten. Philosophie hast du auch mal studiert oder?
Ja, muss man aufpassen. Ja. Also ich erkläre das immer gern, weil dann schmückt man sich mit falschen Federn und das ist überhaupt nicht meins. Also ich bin ganz, ganz traditionell. Dann habe ich von 2000 bis 2005 in Jena an der Friedrich-Schiller-Universität Sportwissenschaften studiert. Damals mit dem Schwerpunkt Prävention Reha. Das war noch ein ganz klassischer Diplomstudiengang. Und das ist das Schöne an Sportwissenschaften, wo ich nach wie vor voll drin aufgehe. Es ist ein sehr interdisziplinärer Studiengang. Das heißt, du hast im normalen Curriculum Psychologie, Philosophie, natürlich Medizin, Trainingslehre und, schon drin. Hm. Und dann habe ich relativ frühzeitig für mich Begeisterung für die Psyche des Menschen schon während des Grundstudiums entdeckt und habe dann eben wirklich schon da auch, wie es dann so ist, dass man dann sich engagiert und hat dann an dem Lehrstuhl eben auch versucht, dann noch zusätzlich Lehrveranstaltungen und Seminare zu besuchen. Hatte dann eben auch wirklich einen guten Mentor, dem Professor Dieter Teibel, der letztendlich dann auch mein Doktorvater geworden ist, wo ich drin aufgegangen bin, wo eine menschliche Ebene da war, wo er für mich ja Inspiration war für vieles und habe dann, wo es dann darum ging, meine Diplomarbeit zu schreiben, gesagt, naja, ich bin begeisterter Triathlet und ich mag die Sportpsychologie und da bin ich zu ihm hin zur Sprechzeit und dann sagt er, Mensch, du kennst doch hier Hawaii und kennst auch ein, zwei Starter, das ist doch jetzt wieder im Oktober, wie sieht's denn aus, wollen wir da nicht irgendwas machen zum Thema Motivation, was treibt die verrückten Jungs da an, aktuell haben wir in dem Thema Jonas Deichmann, der da im Ausdauersport die Leute begeistert, in Rot gerade, mit dieser Challenge 120 Tage in Folge in der Langdistanz. Und da war relativ schnell für mich ein Paket geschnürt, nämlich ich habe damals einen engen Freund von mir betreut, begleitet nach Hawaii zum Ironman 2005, wo der Faris al-Sultan gewonnen hatte und habe ihn dort betreut und habe zusätzlich aber eine Athletenbefragung gemacht. Deutschsprachige Athleten, Österreicher, Schweizer, waren viele gute Leute dabei, die Leders, Timo Bracht, Faris al-Sultan und viele Age-Grouper. Und ich habe die klassisch befragt, warum macht ihr sowas? Ja, sowas Verrücktes auf dieser Lava-Insel. Ist doch anstrengend, gell, so für einen Otto-Normalverbraucher. Kostet auch viel Geld, damals schon, jetzt noch viel, viel mehr. Und diese Entbehrung und alles. Und das war so eben diese sportpsychologische Untersuchung. Bin dann auch auf verschiedene Themen eingegangen. Wie gehen sie mit Stress-Coping-Strategien dort um? Gell? Was ist, wenn du in der Lavawüste stehst und hast einen Plattfuß? Gell? Wie gehst du da um mit und so weiter? Ja, war eine gute Arbeit oder sehr gut bewertet und kam ganz gut an, auch in der Triathlon-Szene. Und da war ich dann voll in der Sache drin, hatte mein Studium abgeschlossen, habe eigentlich als klassischer Trainer gearbeitet in der Fitnessbranche, aber eben schon mit meinem kleinen eigenen Unternehmen, Car Sports World, und habe eine klassische Trainingsplanbetreuung angeboten für Läufer, für Triathleten, viele Rennsteigläufer, viele Ironman-Athleten. Einer meiner jüngsten, jungen damals Erfolge, René wird ihn noch kennen, ist der Andreas Ziegler aus Arnstadt, ist von Thomas Ziegler, gell, ehemals T-Mobile-Profi, der Bruder, jünger Bruder. Und der war auch ja Radsportler und ist dann auch zum Triathlon gekommen und war einer meiner ersten Age Group Hawaii-Starter. Sehr gut, war auch auf dem Treppchen der AK in Frankfurt im Ironman. Ja, und da ging das los und habe ich relativ schnell relativ viele Athleten gehabt. Da war das noch gar nicht alles mit digitaler Technik und so weiter. Und war wirklich so der klassische Coach, Triathlon-Trainer, trainingswissenschaftlicherseits Schwerpunkt. Und dann habe ich aber nochmal, eben weil ich die Sportpsychologie mich so gefesselt hat, habe ich dann, deswegen, ich habe kein Philosophiestudium abgeschlossen und auch kein Psychologiestudium. Ich habe dann noch ein paar Semester Philosophie und Psychologie studiert, weil es mich interessiert hat. Und weil ich im Kopf hatte, ich will gerne in der Sportpsychologie promovieren, also meinen Doktor machen. Und damals in Jena hatte ich mich versucht, auf eine Stelle zu bewerben, klassische Promotionsstelle, war aber nicht möglich. Und mein damaliger oder dann späterer Doktorvater hat gesagt, nee, warte mal, bleib mal dran an der Sache, kümmerst dich immer mal, kommst du mal noch mit zu Tagungen und so weiter. Aber aktuell ist da nichts zu machen. Und dann bin ich aber nach Kärnten und da habe ich eine Athletin gehabt, die dann auch meine Lebenspartnerin war für 2,5 Jahre und war in Klagenfurt an der Universität und habe mich dort eingeschrieben, habe dann in der Tat Philosophie und Psychologie studiert, habe das nicht abgeschlossen, weil die Beziehung ging in die Brüche. Und bin zurück nach Jena und habe dann aber in der Sportpsychologie promoviert. Ja, das heißt, ich habe ein breites Spektrum, Background, der mir jetzt natürlich irgendwo auch zu Nutzen kommt, wo man vielleicht nochmal drauf eingeht, was ich da in der Tiefe jetzt auch vielleicht mache mit den Menschen.
Wie das können wir ja gleich machen. Also, René, hast du eine Frage jetzt drin?
Ja, ich bin ganz schön baff. Du erzählst alles so locker entspannt runter. Vor allen Dingen auch, ich bin so Hobby-Triathlet, da habe ich mal ein paar Langdistanzen gemacht und sowas. Also, ich meine, ich laufe nur auch und will auch irgendwann mal Marathon laufen, aber mir fällt das nicht ganz so leicht anscheinend wie dir. Und ich glaube, du verkaufst dich doch ein bisschen unter Wert, weil ich glaube, so langsam warst du auch gar nicht unterwegs, ne? Und auch beim Marathon auch gar nicht so langsam unterwegs. Also ich finde das schon echt herausragend. Und jetzt auch im eigenen Studio hier die Sportler betreuen, das ist schon cool, wenn es noch so Menschen wie dich gibt, die so ein Komplettpaket anbieten. Also das finde ich schon, das hätte ich damals, glaube ich, als Sportler, und ich habe einige Fehler, glaube ich, so ein bisschen als Sportler gemacht, sowas hätte man tatsächlich viel mehr in Anspruch nehmen sollen. Definitiv. Also ich finde das schon cool, was du hier machst im eigenen Studio und Sportler betreuen und sowas. Das wird mir jetzt so nach dem Sport vor allem immer mehr auch bewusst, wie wichtig das vor allem auch ist. Ne?
Definitiv, ja. Vielen Dank, ja.
Ja, also das finde ich genauso. Also du bist immer sehr, sehr, sehr ruhig, und wir sind ja letztens, wo wir bei uns in Meißenhof einen Vortrag hatten, wobei das wird wahrscheinlich, also wir haben es schon vorher besprochen, wahrscheinlich werden wir 2 Folgen draus machen müssen. Du bist auch in Lhagdad, so ein Ultra gelaufen, und coole Story, das müssen wir mal in den zweiten hinten ranpacken irgendwo. Sehr, sehr gern. Gell, weil das fand ich auch extrem stark. Und jetzt zum Thema Psychologie und Sport und Erfolg.
Ja.
Und wie wichtig ist der Punkt, der mentale Punkt? Wie siehst du das? Wie machst du das mit deinen Sportlern? Oder wie René sagt, das Bewusstsein ist ja nicht immer da. Aber ich glaube, die Zeit ist auch da, wo die Leute viel mehr sagen, ey, ich muss auch mental arbeiten.
Definitiv. Also das ist so das, wenn ihr mich fragt, was meine Unternehmung, meine Tätigkeit ausmacht, dann ist es eben aus dem bisher Dargestellten eine recht breite Geschichte, die aber dann ganz, ganz eng zusammengeht. Und zwar ist das Allerwichtigste, wonach ich arbeite, ich sage, es gibt 3 Bereiche, die der Mensch verbessern kann, die er selbst kontrollieren kann. Und die große Gefahr, und das ist jetzt gleich auch so ein Coaching-Tipp schon, viele Menschen, und das ist nicht ein Leistungssportler, sondern das ist jeder, die Helga von nebenan, wie ich immer so sage, als Otto-Normalverbraucher, wir beschäftigen uns mit dem Außen, mit dem Wetter, mit irgendwelchen Kriegen, mit politischen Themen, mit ganz, ganz vielen Dingen, wo wir aber im Grunde genommen niemals drauf Einfluss nehmen können, wirklich. Also ja, Unkontrollierbarkeiten. Die Gefahr dabei oder was daraus resultiert ist, dass wir den Fokus, diese Achtsamkeit, die oft jetzt auch überall aufploppt, auf die Dinge verlieren, die wir selbst beeinflussen können. So, und jetzt haben wir die 3 Säulen und die versuche ich gut zu bedienen, nämlich das ist der Körper, die Fitness, da zählt aber auch die Ernährung, die Regeneration für mich mit rein. Die nächste Sache ist die Technik, also Craft, das Handwerk der Sportart. Gucke ich den René an, weil Bahnradsport, ich bin nun als Triathlet und auch als viele Jahre begeisterter Hobby-Rennradfahrer ein bisschen in der Rennradszene drin, aber Bahnradsport ist ja nun mal was ganz Spezielles, gell?
Ja, das stimmt,
ganz, ganz Spezifisches. Also du brauchst auch immer die Fähigkeit der Sportart spezifik. Und das ist nicht nur die Technik an sich, sondern das ist Regelwerk, das ist Taktik. Ja? Und das nenne ich immer, ist so dieser zweite Pol Craft, Handwerk. Und der dritte Bereich ist der Geist, das Mentale, Thorsten. Und alle diese drei Bereiche können wir, dort drinnen können wir unsere Fähigkeiten weiterentwickeln, ein Leben lang. Und das Spannende ist, die fließen ineinander. Je kohärenter die sind, würde man fachlich sagen, je leistungsstärker bist du oder je besser kannst du deine Leistung abrufen. Und jetzt kommt das Spannende, jetzt kommen die dann, die Schulterklopfer am Start und sagen, Gess Molinski, du gibst uns recht, auf die Papas dann, wenn ich irgendwo im Sport, Motorsport, Motocross den Nachwuchs betreue. Jetzt so ein Rennen heute, oder bei René, olympisches Finale, ist doch 90% Kopfsache. Sag ich, nee, sehe ich nicht so, weil wir haben ja die drei Pole. Wenn du mich jetzt dahin stellst, weil viele immer sagen, du bist so authentisch und selbstbewusst, dann würde ich völlig versagen, weil ich habe die Fitness nicht spezifisch für die Sportart und ich habe vor allem nicht die technischen, taktischen Fähigkeiten. Das heißt, es gibt gar keinen Menschen, der grundsätzlich selbstbewusst ist, weil Selbstbewusstsein, fachlich gesehen, psychologisch, basiert auf deinen eigenen Fähigkeiten. Es ist nämlich die Überzeugung, dass du mit deinen Fähigkeiten, die du dir antrainiert hast, auf diesen drei Säulen, die Sache, die du angehst, egal welche Sache, aber jetzt sagen wir mal olympisches Finale, bewältigen wirst. Und deswegen ist es wirklich so ein Instagram-Thema, Oberflächlichkeit, dass man glaubt, selbstbewusst sein zu können, ohne ein Ziel zu haben. Also du brauchst ein Ziel, worauf du hin trainierst oder wo du sagst, da möchte ich heute gut sein. Und das ist, da kann man immer das Schulbeispiel nehmen. Wenn jetzt morgen die Mathe-Klausur ansteht, dann nützt es nicht, auf Lücke zu lernen oder zu sagen, wird schon gut gehen. Da sind wir nämlich in den Unkontrollierbarkeiten. Ja. Wenn ich Glück habe bei der mündlichen Prüfung und der Dozent ist mir wohlgesonnen, ich habe viele Jahre lang mündliche Prüfungen in der Fachdidaktik, die Sportlehrer ausgebildet. Liebe Grüße daraus an die vielen Sportlehrer. Dann kann man, wenn man die Person mag und merkt, auf dem Gebiet ist er ein bisschen schwach, kann man natürlich da auch mal eine Frage weglassen. Ja. Oder wohlwollend prüfen, wie man das so schön formuliert. Aber das ist doch die Unkontrollierbarkeit. Also das kann der Prüfling oder der Athlet nicht kontrollieren. Und dass der dann in die Prüfung geht mit einer Unruhe und Zweifeln, weil er nichts gemacht hat oder aus seiner Sicht wenig gemacht hat, das ist ja immer die Eigenwahrnehmung. Das ist ja normal. Das heißt, die erste Sache, die ich immer mitgebe, goldene Regel von einem Wettkampf, am Abend vorher, du musst Zettel und Stift dir aufschreiben, Gründe, warum du erfolgreich die Sache bewältigen wirst. Also mentale Stärke, Thorsten, deine Frage, dein Einstieg, ganz, ganz wichtig. Und in dem Zusammenspiel, wie ich es gerade beschrieben habe, zu 100% gleichwertig, 100% gleichwertig. Dir bringt es nichts, wenn du unglaubliche technische Fähigkeiten hast, aber dann am Wettkampftag den Abgrund siehst. Und damit meine ich nicht eine gewisse Nervosität. Wir wissen alle, Wettkampffieber ist wichtig, die Anspannung, Adrenalin steigt an, dass wir leistungsfähig sind, sondern wirklich, dass man den Abgrund sieht, dass du eben wirklich Zweifel hast, was alles schief gehen könnte. Und damit verlierst du den Fokus für die Sache, die du selbst kontrollieren kannst.
Ja, die klassischen Trainingsweltmeister, ne?
Genau, das hast du ganz, ganz oft. Ja, immer mehr und deswegen, es ist ein Riesenthema, es ist in aller Munde. Es gibt kaum noch Sportler im Spitzenbereich, behaupte ich, die jetzt völlig ohne Betreuung irgendwie an den Start gehen. Aber dennoch wird es immer schwerer. Wisst ihr warum? Weil wir im modernen Leben ganz weit weggehen, der Gegenpol, wenn wir nur das Thema Achtsamkeit ansprechen. Ich habe gesagt, ich bin Jahrgang 81, bin glücklich auf dem Dorf groß geworden. Ich habe Renés Podcast gehört, natürlich, gell? Rucksack in die Ecke geschmissen, dann ging es raus spielen. Heutzutage tun wir alles dafür, dass wir keine High Performance erzeugen können mehr, weil wir nicht mehr uns auf eine Sache konzentrieren können. Und da wäre jetzt auch, damit die Zuhörer ein bisschen auch was mitnehmen, mein Tipp, das Wichtige ist immer diese Fähigkeit, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Das heißt, es ist ganz schwer für viele Menschen heutzutage, Fokus zu haben, Deep Focus, weil wir ja ständig versuchen, Multitasking zu machen, zu leben, was aber nicht geht.
Ja, wahrscheinlich auch immer extrem viele Eindrücke kriegen. Also kommt es mir vor, ne? Also gerade wenn du Instagram aufmachst, so ein bisschen, ich meine, ich bin auch ein sportaffin, wie viel Sport da auf dich ein, also gerade ich bin ja, kriege ja nur, dass dadurch ständig irgendwelche Dinge eingeblendet, da gibt es einen Trainingsplan, hier gibt es Verbesserungsmöglichkeiten. Ja. Wenn du dem einen annimmst, kommst du nie zum Ziel. Das ist das Problem. Ja, das sehe ich auch, weil ich halt auch mal das
professionell gemacht habe. Und du zweifelst, das ist immer das
Problem. Genau, und du zweifelst. Genau. Weil du immer was siehst, was, der macht das? Mhm. Ah, da könnte ich, wenn ich das noch nehme und das noch mache, dann ja. könnte ich ja vielleicht doch noch besser. Und am Ende verlierst du deinen eigenen Fokus, wie du es gesagt hast. Ne?
Genau.
Und die Leistung rufst du in dem Moment einfach dann irgendwann nicht mehr ab.
Und das ist ja aber, ich habe jetzt gerade den Bezug ein bisschen, weil ich das auch bei dir gelesen hatte, das ist ja in allen Bereichen so. Es ist ja nicht nur im Spitzensport so oder die, die halt in ihrem Nischensport sagen wollen, ich will die beste Leistung, sondern das ist ja in vielen Bereichen, wo Leute auch andere Ziele haben, andere im Alltag, sage ich mal, genauso, ne?
Aus meiner Sicht ist es in jedem Lebensbereich so, wo es drauf ankommt, wo du sagst, und das ist ja immer das Wichtige, modern sagt man Commitment, du gehst irgendwo hin an die Startlinie, nochmal sportbezogen, und sagst, heute möchte ich mein Bestes geben. Und da fehlt es bei vielen Sportlern schon, demnächst der Rennsteiglauf, können wir uns mal Wetten abschließen, sehen wir uns danach nochmal und schwatzen nochmal, dass da Leute an den Start gehen, Startnummer um, kostet auch ein bisschen Geld, und dass sie dann sagen, naja, mal gucken, wie es läuft, mal sehen, ich laufe erst mal los, gell? Oder so, ah, ich habe schlecht trainiert und ich habe Ziehen in der Wade, heute, Konrad, wird das nicht, gell? Wo du sagen musst, ja, annehmen den Zustand, die Situation, das ist jetzt so, wie es ist. René im Eingang gesagt, Kreuzbandriss ist halt jetzt so, Akzeptanz und dann Commitment. Und dann sagen die Leute, ich will ja nur Spaß haben. Jeder Olympiastar will nur Spaß haben, gell? Weil das wäre schlimm, wenn er Todesangst hätte. Und ja, weil wir wissen ja, Motivation ist immer Angst oder Liebe, Begeisterung. Und wenn man Liebe jetzt mal ein bisschen, ist immer so ein Begriff, wo viele auch noch nicht so mit was anfangen können. Ich sage immer, du musst was finden, was für dich entweder lohnenswert ist oder interessant ist. Ja? Oder beides in Kombination. Und dann macht das Spaß und dann wirst du erfolgreich. Ja? Und deswegen, wenn man dann irgendwo jemanden sieht, jetzt auf der, wo du drauf zu sprechen kommen wolltest, glaube ich, dass ich mittlerweile zwar den Ursprung meiner Tätigkeit im Sport habe und auch den Zugang, dass oft Leute wegen des Sports zu mir kommen, aber ich ganz oft jetzt, sagen wir mal, Führungskräfte-Coaching mache oder Einzelcoachings von Menschen, wo man auch gar nicht wieder differenzieren muss, der Top-Unternehmer oder die Supermarktkassiererin, sondern einfach Menschen, und das ist mein Innerstes, wenn ihr mich fragt, mit Menschen zu arbeiten, die sich weiterentwickeln wollen. Das ist mein Größtes, dieses Growing-Mindset-Theorie. Menschen, die sagen, hey, aktuell ist zwar aber in der Presse, wird viel negativ geschrieben, aber ich bin optimistisch. Ist nämlich auch so, der Stammtisch, sage ich mal, Psychologe, der würde jetzt sagen, Optimismus ist, das Wasserglas ist noch halb voll und der Pessimist sagt, es ist halb leer. Das hat überhaupt nichts mit Optimismus zu tun, sondern Optimismus heißt, dass du glaubst, dass die Zukunft mit deinem eigenen Zutun, wieder die Selbstbewusstseinsfaktor mit dabei, dass das mit deinem eigenen Zutun zu etwas Besseren wird, dass die Zukunft besser wird, als es aktuell ist.
Ja, also ich glaube, auch beruflich sehen wir ja gerade viel Veränderung, auch Unsicherheit. Ne? Also viele, die sagen, ich würde mich gerne beruflich verändern, die neue Stelle, eine neue Selbstständigkeit in der Form. Und ich glaube, auch da stehen sich viele selbst im Weg und brauchen mal so einen Blick oder so einen Input.
Definitiv. Also das ist,
um da zu sagen, also wenn man es analysiert, so wie du dann, die sind ja gut. Die brauchen nur diese Selbsterkenntnis und diese Schritte, um das auch irgendwo zu verwirklichen, um dann das Selbstvertrauen zu stärken.
Genau. Und das ist immer die Sache, dass diese eigene Wahrnehmung, man muss immer sagen, die Welt ist nie schlechter gewesen und nie besser gewesen. Und die Welt, die Erde dreht sich, gell? Und hat jeder schon mal irgendwo gelernt im Geografieunterricht, dass da einfach Tageszeit und Jahreszeit und so weiter entsteht. Wenn ich dann immer so das höre, es sind aktuell schwierige Zeiten oder Unternehmer kommen zu mir und sagen, Herr Smolinski, wir müssen mal was für unsere Belegschaft tun. Wir müssen das Unternehmen in diesen aktuell komplizierten Zeiten zukunftssicher machen. Da kommen bei mir dann so drei Schmunzler innerlich, aber nicht bös gemeint, sondern ich weiß, was die Person will. Ich übersetze es für mich indirekt und gehe auf die Person ein und mache natürlich gerne was für sie, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie auch weit positiv, sag mal, an die Sachen rangehen. Aber das gibt's alles nicht, weil das ist eben nur diese Vorstellung. Wir können die Zukunft überhaupt nicht beeinflussen. Ja? Wir können nur im Jetzt sein und können jetzt in dem Moment eine Entscheidung treffen. Ja? Und übrigens ist die immer richtig. Das ist ja auch immer so dieses, nein, René hat vorhin gesagt, ja, in der Vergangenheit meiner Karriere rückblickend hätte ich vielleicht einiges anders gemacht. Du entscheidest dich im Moment, du stehst vor einer Kreuzung irgendwo in den USA, in der Wüste, muss man sich ja vorstellen, und dann geht's links und rechts weg. Und dann siehst du kilometerlang, wie die Straße da geradeaus geht. Und du entscheidest dich, warum? auch immer, das ist ja Kognition, aufgrund deiner Erfahrungen und alles, gell, deines Lebens für links oder für rechts lang und dann läufst du und das ist Situation, im Moment sein. Und das ist gut so. Und wir, das ist ja das, warum die Psyche, das Mentale so wichtig ist, dass die Leute einfach lernen, wieder mehr im Moment zu sein und zu erkennen, dass alles das, was du dich mit außen und mit der Zukunft beschäftigst, und dann gibt's oft jetzt die Befragung, liest man in der Zeitung, dass irgendwie nur noch 11% der Bundesbevölkerung, glaube ich, gerade an eine positive Zukunft glaubt und dass die nicht mehr dran glauben, ein besseres Leben als ihre Elterngeneration zu haben, wo man sagen muss, das schafft Angst. Und das ist das Problem, was krank macht, gell, auf zellulärer Ebene, wo man, und das ist so mein Thema, wo man sagen muss, Psychosomatik. Du hast erstmal nur einen Gedanke und der Gedanke löst in dir Unsicherheit und Zweifel aus, vielleicht Angst, ja. Und das macht was mit dir, hormonell und so weiter. Und daraus entstehen viele Krankheitsbilder. Und das führt dazu, dass Leute zu mir kommen, die haben Knieprobleme, die haben Rücken, wo ich immer sage, na ja, natürlich ist da irgendwo was verschlissen auch, wo man sagt, du hast halt auch eine Brille, du hast graue Haare, gell, du hast Falten, du bist halt Ü30 schon, Ü40, das ist alles okay, aber das sind nicht die Ursachen des Schmerzes. Und dann arbeite ich mit Leuten ganzheitlich, dass man eben wirklich sagt, Ernährung, ja, Stressmanagement und so weiter. Sport, Bewegung, immer ein Riesenthema, aber natürlich der Umgang, das Mentale. Und da kriegst du bei vielen wirklich einen guten Change rein.
Ja, also wir werden mal in den Shownotes, verlinken wir dich mal, deine Homepage, ne? Und wer da Interesse hat, jetzt mal, ist da sicherlich extrem gut aufgehoben bei dir.
Sehr gerne.
Hast du so einen Tipp für viele, die jetzt sagen, oder die sich gerade wiedererkennen, die sagen, stimmt, ich gucke viel Nachrichten, ich lese viel Presse und ich habe für mich objektiv, ist gerade sehr viel passiert in der Welt, ist sehr viel schlecht. Was können die ändern oder was können die machen, dass sie ein bisschen bei sich sind?
Ja, also ein wichtiger Begriff für mich ist immer Bewusstheit oder Bewusstsein. Das heißt, du solltest was bewusst machen. Wenn du dich abends vor dem Fernseher setzt, wenn du dich an den Rechner setzt, wenn du dein Handy neben dir liegen hast, dann wissen alle heutzutage, aber man kann sich dieser Situation nicht entziehen, dass wir sehr unterbewusst handeln. Wenn du eine Chipstüte neben dir im Sofa liegen hast und schaust irgendwie, wetten das, ja, so meine Generation früher, gibt's glaube ich mal mehr abgesetzt, die Sendung, in Klammern, kurz, seit 14 Jahren habe ich keinen Fernseher mehr. Das ist nämlich so eine bewusste Entscheidung. Ja. Da schaffst du Veränderungen. Und da kommen diese modernen Habits, Gewohnheiten ins Spiel. Du musst Gewohnheiten ins Spiel bringen. Du musst was bewusst mal machen. Also versuch doch einfach mal, und da challenge ich meine Athleten auch oder meine Kundschaft auch ganz, ganz oft, dass wir eben sagen, du sollst jetzt mal wirklich eine Woche auf das und das verzichten oder eine Woche das und das machen. Ja, wenn ihr mich fragt, was ist eine der besten Übungen für Konzentration, für Achtsamkeit, für Ruhe, setz dich eine halbe Stunde jeden Tag in irgendeine ruhige Ecke und in irgendeinen Ort, der dir angenehm ist. Versuch alle elektronischen Geräte weit wegzulegen, Flugmodus, Handy und so weiter. Und dann mach was, was dir unglaublich viel Freude macht, was aber keinen tieferen Sinn ergibt. Das heißt, puzzeln, malen, Gitarre spielen, Karten spielen mit dem Partner. Ja, also früher hat man gesagt, Hobby, wie viele, sagen wir, unserer Väter und Großväter haben früher eine Eisenbahnplatte gehabt und sind da stundenlang drin aufgegangen. Was, wo du nicht vergleichst, wo du nicht bewertest, wo es kein besser unbedingt gibt, klar, sportlicher Wettstreit, mal eine Runde Tischtennis spielen, würde auch so passen, aber nicht dieses ständige, moderne, gell, vergleichen, bewerten und vor allem eben von außen gesteuerte, sondern du setzt dich hin und du machst das und du gibst dich der Sache hin. Oder? Ganz typischer Tipp von mir, lest einfach mal einen Fließtext in Papierform, Zeitung oder Buch, jeden Tag 10 Minuten, versuch das. Und dann wirst du merken, und das ist ja schon fast meditativer Zustand, dass du mit deinem Geist abschweifst und irgendwie Gedanken kommen, genau in dem Moment. Und dann gehst du aber zurück zum Lesen. Und das wiederholst du und dann wirst du merken, das wird besser gehen. Wir haben es absolut verlernt, uns längere Zeit wirklich auf eine Sache zu konzentrieren. Vielleicht noch ein Hinweis, weil das ist so ein typisches Thema und ich weiß, dass Thorsten da mit vielen Kunden auch drüber spricht. Wir versuchen, viel in unseren Tag reinzupacken. Und genau das ist das Problem. Das heißt, René hat mir jetzt gerade gesagt, aufgrund seiner Verletzung ist er mit dem Zug nach Gera extra gekommen. Was machen wir? Wir sagen, ha, ist doch super, wir reden uns das schön. Während der Zugfahrt, da kann ich doch arbeiten, da kann ich doch Podcast hören, da kann ich doch lesen, da kann ich doch Social Media konsumieren. Und genau das ist der Fehler. Nein, Zugfahrt ist Zugfahrt. Ja. Seid ihr mal als, ihr seid ja auch nun in dem Baujahr, wo ihr noch Trabant oder irgend sowas mal mitgefahren seid als Kinder? Seid ihr mal Auto gefahren, was das für ein Erlebnis war damals?
Na klar.
Ja. Ohne Radio und so weiter. Oder erinnert dich mal an deine erste Fahrstunde. Das ist Single-Tasking, das ist Fokus. Und wie fährst du jetzt Auto?
Wir sind mal mit dem Zug nach Rumänien gefahren. Dieses Dudung, Dudung, genau. Dudung. Da gab's ja nichts, ne? Da gab's wirklich stundenlang am Fenster sitzen, rausgucken.
Und wenn ihr mich jetzt fragt, warum ich so exzessiv Ausdauersport betreibe und warum ich, René sagt, ja, die Leistung gar nicht so nach vorne bringe. Nee, es geht mir da nicht um die Leistung, es geht mir seit vielen Jahren ums Erlebnis. Daraus resultiert eine Leistung. Auch so ein schönes Wortspiel, das Resultat, es resultiert daraus. Aber ich bin voll bei mir und wenn ich so einen Ultralauf mache oder irgendeinen exotischen Wettkampf, geht es mir ums Erlebnis, Menschen kennenlernen, Regionen kennenlernen, deswegen auch oft so exotische Sachen und dann eben genau solche Dinge. Da-dong, da-dong, da-dong oder den Windrauschen hören, gell, oder irgendwelche Dinge, aber Monotonie.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, die Momente einfach mal genießen und da eben da halt mal nicht das Telefon rauszuholen und zu filmen. Ne? Also ich kenne das von, ich weiß nicht, meine ersten Olympischen Spiele 2008, da habe ich alles gefilmt. Auch hier ein, wie wir einmarschiert sind ins Stadion, so mega geil. Aufnahmen habe ich nie wieder angeguckt. Bei dem Moment, den du dort erlebt hast, den kannst du gar auf keinem Video dieser Welt kannst du das einfangen. Das ist so geil.
Genau.
Und das ist tatsächlich so. Sieh, wenn du siehst hier Konzerte, stehen eine halbe Stunde da, film die Bühne und denkst, packst doch weg, genieß doch, was du da hast.
Und das ist ja das Spannende.
Das machen halt ganz wenige, ne? So wirklich dieses, was du halt sagst, einfach dieses Genießen und auch mal gucken und sagen, hey, das Moment für mich, habe ich mir verdient.
Genau. Und das Spannende ist aber, und deswegen sage ich immer, solange wie keine künstliche Intelligenz das schafft, was wir eben mit Sport, mit sozialen Aktivitäten schaffen, nämlich Momente, besondere Momente, dass der Körper, der Geist das abspeichern kann. Solange brenne ich dafür, Menschen genau auf diesen Wegen zu begleiten, ihnen Momente zu schaffen oder sie dabei zu unterstützen, solche Momente zu erleben, so eine Finishline in Rot, gell, oder solche Dinge, Rennsteig jetzt bald wieder, da nach so einem Supermarathon über die Ziellinie zu laufen. Weil das brennt sich ja ein auf deiner Festplatte. Und das ist ja das Spannende, wenn ich euch jetzt frage, erinnert dich mal an Großmutters Krapfen früher oder Thüringer Klöße, Sauerkraut. Das könnt ihr jetzt noch mit euren Sinnen nachempfinden. Und da sind wir wieder beim Sportler. Man spricht ja vom Muskelgedächtnis. Ich sage meinen Sportlern immer, du musst gar nichts Besonderes machen heute am Tag X, Olympische Spiele, sondern sei einfach du, weil du hast das ja abgespeichert. Ne? Und du musst, sobald du anfängst mit Denken, ist der Zauber weg. Ja, Flow-Forschung. Also Flow kannst du nicht machen. Du kannst nicht sagen, ich will jetzt High-Performance. Nee, ja, du musst einfach achtsam im Moment sein. Und das entsteht.
Mega cool.
Spannend, schön. Hast du zwei, drei Stories von deinen, also du hast ja wirklich Motocross-Leute trainiert, ne? Den Tim, glaub, ne?
Tim und Tom Koch, ja. Also Tim Koch, zweifacher deutscher Meister, so unter meiner Betreuung. Tom Koch, noch ein bisschen erfolgreicher, der 5 Jahre jüngere Bruder, wie das so oft ist, wie man es aus dem Sport kennt, auch beim Klitschkos oder so. Mhm. Der Kleine hat halt unglaublich viel Wissens- und Erfahrungsvorsprung vom Großen und war der beste Trainingspartner oder auch jetzt nach wie vor noch. Und dadurch ist der kleine Bruder noch ein bisschen weiter vorne jetzt so im Leistungssport, also ist Top-WM-Fahrer und war bei den ADAC MX Masters schon Zweitplatzierter. Das ist diese internationale deutsche Meisterschaft. Gilt als eine der stärksten Meisterschaften nach der WM.
Ja. Hast du dann Triathlon, haben wir schon gesagt, ne? Hast du viele
mit Triathlon? Ja, also man kann grundsätzlich, ich will da gar keine einzelnen Personen hervorheben, weil meine Arbeitsphilosophie ist eben wirklich, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, ich arbeite unglaublich gern mit Menschen zusammen und ich sage, wenn wir über High Performance sprechen, habe ich immer gern das Bild von so einer asiatischen in Thailand oder Vietnam 80-jährigen älteren Dame, die mit ihrem Fahrrad nicht fährt, René, sondern schiebt, hat den Korb voller Gemüse, gerade vom großen Markt, kommt sie und sie schiebt über so eine große Kreuzung, meinetwegen Vietnam in Hanoi oder sowas, wo ich schon öfters war. Das ist High Performance. Die ist unglaublich optimistisch, weil die würde gar nicht die Straße, die Kreuzung betreten, wenn sie nicht die Überzeugung wäre, dass es Leben drüber schaffen würde. Ja? Also da kann man nur darüber kann man ganz viel sagen, das ist auch High Performance. Ja? Und deswegen, für mich sind oftmals solche Stories, da kommt jemand hier rein, ganz vorsichtig und sagt, auf Empfehlung, aber ich glaube, du bist da viel zu ambitioniert und betreust nur Topsportler. Bin ich hier überhaupt richtig? Und die Person hat vielleicht 50 Kilo Übergewicht, hat Bluthochdruck, hat Schlafstörungen und so weiter. Und dann erreiche ich es, dass ich gemeinsam mit der Person wirklich dazu komme, dass die eine viel höhere Lebensqualität hat und dass sie dann vielleicht auch zum Sport findet. Und dann in 2, 3 Jahren sehe ich die dann über einen Rennsteig laufen oder Berlin-Marathon finishen, was vorher nicht glaubt, die Person selbst nie geglaubt hätte. Und das sind für mich eigentlich die High-Performance-Dinge, die ich gerne betreue. Aber klar, Leistungssportler. Und dann muss man sagen, ich habe mir das so ein bisschen zunutze gemacht, dass ich natürlich viel so diese Age-Gruppe betreue, die gar nicht den Zugang zu professionellen Trainerstrukturen, Olympiastützpunkten haben. Und zu Sportarten oder Disziplinen, wenn man jetzt im Triathlon oder auch im Radsport das sieht, die nicht im olympischen Programm sind. Also wo es gar nicht so diese Förderung gibt und nicht diese Nachwuchsförderung, wo die Leute relativ frühzeitig auf sich selbst gestellt sind. Und das im Motocross beispielsweise so. Da gibt es recht wenig Förderung. Gibt es kein Sportgymnasium, das anbietet und so weiter. Und da arbeite ich sehr eng natürlich mit Teams, mit Fahrern, mit Eltern. Mittlerweile so, dass da Eltern von jungen Nachwuchstalenten zu mir kommen und wollen da mit mir arbeiten, oft eben mental. Ja, und dann bilde ich aber auch alles ab, was möglich ist. Also entweder nur die körperliche Komponente, klassische Trainingsplanbetreuung, oder nur das Mentale, wo ich mich zurücknehme, weil die eben ihre eigenen Trainer schon haben. Und diese technische Komponente, die bilde ich ab im Schwimmen und Triathlon. Da mache ich oft auch so Personal Trainings oder Laufen, Technikanalyse. Aber wenn jetzt zu mir ein Bahnradsportler kommt, vielleicht auf Empfehlung von René, dann wäre es eben so, dass ich sage, okay, die Trainingsplanung ist viel zu spezifisch, meine Erfahrungen und so weiter, spezifisch. Die technische Komponente ist auch völlig für mich zu weit weg. Also da würde ich das Mentale, und das habe ich schon gemacht, auch immer mal für den BDR, für die Nationalmannschaft im Frauenradsport, dass ich da eben auch mal Vorträge und Seminare gegeben habe. Und da kommen verschiedene Sportarten an mich ran, auch die Läufer oder die Schwimmer.
Was war für dich, hast du so einen emotionalen Moment, wo du sagst, da habe ich lange mit jemand gearbeitet und sehr intensiv gearbeitet und dann hat der irgendwas geschafft, irgendwo, wo das, was dich so emotional berührt hat? Gibt's da was?
Ganz schwer. Also da jetzt einen rauszugreifen, das wäre, glaube ich, sehr, sehr ungerecht, auch den anderen gegenüber. Okay, ja. Aber was ich sagen kann, mit wem ich sehr, sehr eng und auch, ja, für die damalige Zeit sehr, sehr erfolgreich zusammengearbeitet habe. Erfolg immer natürlich im Sinne des Zusammengehörigkeitsgefühls auch, war ein Henry Beck, ein recht bekannter Triathlet in Thüringen, immer 10 Jahre zusammengearbeitet. Dann eben ein Christian Altstadt aus Jena, der viele Jahre wirklich auf höchstem Niveau Triathlon Ironman gemacht hat und den ich wirklich so mit seinen, weil er Seiteneinsteiger war, mit seinen Anfängen ja übernommen habe und dann 5 Jahre auf höchstem Niveau betreut habe. Der war schon ja Sieger beim Ostseeman und hat aktuell, glaube ich, immer noch die schnellsten Zeiten von einem Thüringer Triathleten auf der Langdistanz. Dann auf jeden Fall eine Maya Beetz, mit der habe ich jetzt 4 Jahre eng zusammengearbeitet. Die war schon 2-fache deutsche Meisterin.
Ja, die ist ja auch bei Volksläufen bei uns hier in der Region unterwegs.
Unglaublich
toll. Und ist dann mal als erste Läuferin, also als erster Gesamtläufer im Ziel.
Genau.
Da kommt die schnellsten Männer, kommt dann immer erst danach.
Die ärgert immer mal die Männer,
genau. Und die schauen dann immer so, also ich bin ja auch nur so auf Hobbyläufen unterwegs, ja. Da gucken die immer, ah, die Maya ist da.
Genau. Also sie ist auch eine unglaublich tolle Athletin. Da haben wir sehr viel gemeinsam auch Erfolge geschaffen. Und ja, und dann, wie du es gesagt hast, also Motocross, Endurosport, ein paar Downhiller habe ich, was mich wirklich so in den letzten Jahren sehr stark, auch sag ich mal, vom Arbeitspensum her gefordert hat oder begeistert hat, ist eben wirklich die Motocross-Schiene. Da bin ich viel bei den WM-Rennen mit dabei oder bei dieser Masters-Serie und habe da so eine Trainingsgruppe, die MX Pro Group von Athleten, die auch aus Sachsen kommen und Sachsen-Anhalt, so im Dreiländereck, wo wir hier leben, die dann auch einmal die Woche, wie jetzt heute Abend nachher wieder, 17 Uhr, die dann zu mir kommen, wo wir dann auch zusammen trainieren. Und da ist klar, also mit der Familie Koch verbinde ich sehr, sehr viel über die letzten Jahre und mit diesen beiden Brüdern, das ist schon was Besonderes, Tim und Tom. Und die Erfolge, die wir da erlebt haben zusammen, sind auch manchmal kleine Sachen, dass man einfach, ja, bei so einem WM-Lauf, wie der Tim Koch, der berufstätig ist, mittlerweile auch 31, dass er dann in Teutschenthal zu dem Deutschland Grand Prix letztes Jahr da so stark vorne mitfährt. Da hat man dann schon ein bisschen auch mal gläserne Augen und dann verdrückt eine Träne. Oder lässt sie raus, gell? Weil ich bin natürlich absolut für Emotionen und ich sage, das ist das Tolle am Sport, dass es kaum noch was gibt im Alltag für die Menschen, wo man Emotionen so wahrnehmen kann, aber auch so leben darf. Jetzt stellt euch mal vor, irgendwo einen Direktor im Unternehmen oder oder bei der Polizei bei euch jetzt, dass die da ihre Emotionen, egal positiv oder negativ, so freien Lauf lassen. Und das ist was, was man im Sport, sowohl der Zuschauer, der im Stadion ist, gell, beim Fußball meinetwegen, aber eben auch als der Spieler leben darf. Und das ist toll.
Ja. Danke.
Sehr, sehr gern.
Mich interessiert trotzdem noch dein Marathon in Vietnam, aber das machen wir alles im zweiten Podcast.
Denke ich. Also gerne können wir noch ein bisschen so auf meine eigenen Dinge eingehen. Wobei ich da immer zurückhaltend bin, weil ich sage...
Ja, aber ich finde das spannend, auch das so diese weil das halt nicht so...
Nicht alltäglich.
Nicht alltäglich ist. Also und
reise dafür gern und viel, ja.
Genau. Und viele inspiriert das ja auch zu sagen, hey, ich könnte auch mal was anders machen. Und oder die suchen so ein bisschen irgendwas, was sie gerne. Und dann ist das, finde ich es immer ganz toll, wenn man so ein paar Sachen hat, was schon mal jemand gemacht hat, sagt, oh, das könnte ich mir auch vorstellen und dann darauf hingehen. Ja, vielen Dank, Konrad, für den ersten Teil.
Sehr gern.
Schön, René, dass du extra mit dem Zug hierher gefahren bist. Vielen Dank.
Na gern, bist du doch. Nee, hat mir auch sehr gut gefallen. Also beeindruckend. Vieles weiß ich und habe ich natürlich auch versucht so umzusetzen als Spitzensportler. Und aber es ist tatsächlich immer mal wieder schön, es auch nach vielen Jahren immer mal wieder zu hören und auch mal auch für sich selber auch mal aufzufrischen. Ich glaube, das ist schon auch wichtig und gibt dann selber auch viel. Also von daher vielen Dank. Und ich würde sagen, wir hören uns im zweiten Teil wieder, ne?
Genau. Also, falls ihr jemanden kennt, den wir gerne noch mit in unseren Podcast nehmen sollen, schreibt uns das gerne mit dazu. Abonniert natürlich unseren Kanal und schaut gerne mal auf die Homepage von Konrad. Und dann wünschen wir euch alles Gute. Ciao, macht's gut.
Ciao.